Ich werde heute einen gewissen Überblick geben über den aktuellen Stand der verschiedenen Technologien, die bei den derzeitigen SARS-Coronavirus-Impfstoffen angewendet werden, und werde mich zunächst konzentrieren auf folgende Punkte, die ich hier aufgelistet habe. Ich werde zunächst besprechen, dass Antigen, das in allen den Impfstoffen, die derzeit verwendet wird, vorhanden ist. Das ist das Oberflächenprotein des Coronavirus. Und dann mich mit den aktuellen Impfstoffen auseinandersetzen, wobei ich den Messenger-RNA-Impfstoff nur als Vergleich, verwende, weil nach mir dann Christoph Huber ganz genau über diese Technologie und Entwicklung sprechen wird. Daher werde ich mich mehr mit den Adenovektor-Impfstoffen beschäftigen und das Ganze auch in Perspektive setzen zu konventionellen Technologien wie Ganzvirus-Impfstoffen, die auch in verschiedenen Teilen der Welt verwendet werden, und auch Subunit-Impfstoffen. Und dann werde ich mich auch mit der Relevanz der Mutationen, die man jetzt in verschiedenen Mutanten und Varianten weltweit sieht, in Bezug auf den Impfschutz ein wenig auseinandersetzen. Und wenn noch Zeit bleibt, auch einige mögliche Entwicklungen für die Zukunft aufzeigen. Nun, alle Impfstoffe derzeit verwenden das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus als Antigen. Das ist ein ziemlich komplex aufgebautes Protein, besteht aus 1273 Aminosäuren, und drei dieser Moleküle bilden diesen spike-artigen Fortsatz an der Virusoberfläche. Es sind nicht so viele Spikes vorhanden, wie an diesen schönen Bildern hier immer gezeigt wird, sondern es sind ungefähr 24 an jedem Viruspartikel. Und das heißt, es sind wesentlich weniger nur als beim Influenza-Virus. Influenza hat ungefähr 10-mal mehr Oberflächenspikes als diese Coronaviren hier. Nun, dieses Molekül ist auch ein sehr dynamisches Molekül und ändert auch seine Struktur ununterbrochen. Man kann auch sagen, es atmet, und insbesondere exponiert es einen Teil an der Oberfläche, den ich hier rot eingeringelt habe, die sogenannte rezeptorbindende Domäne. Und nur wenn die sozusagen herausgeklappt ist an der Oberfläche des Virus, kann es an seinen Rezeptor ACE2 an der Oberfläche von Epithelzellen im Respirationstrakt binden und in die Zelle eindringen. Bei diesem Eindringen wird dann in weiterer Folge die genetische Information des Virus, das ist eine RNA, freigesetzt, und der Vermehrungszyklus des Virus kann beginnen. Mit dem beschäftige ich mich jetzt aber nicht, sondern zeige nur, dass bei diesem Eindringen dieses Protein auch seine Form völlig ändert. Es ist ein sehr energiegeladenes Protein, und das ist notwendig, damit das Virus in die Zelle eindringen kann. Diese Veränderungen der Struktur sind aber möglicherweise unerwünscht in Impfstoffen, und daher gibt es Technologien, bei denen man Mutationen in dieses Protein eingeführt hat. Das ist in mehreren Impfstoffen realisiert, und die verhindern diese Umlagerung, sodass die Impfstoffe tatsächlich die Form anbieten, die notwendig sind, um eine gute Immunantwort zu induzieren. Was ist die gute Immunantwort? Im Wesentlichen geht es derzeit zumindest darum, sogenannte neutralisierende Antikörper zu induzieren. Das sind Antikörper, die an diese relevanten Stellen an der Oberfläche des Virus binden und das Eindringen des Virus in die Zelle verhindern können. Es ist ganz klar, dass es daneben, neben dieser Antikörperbildung, auch natürlich eine T-Zell-Antwort gibt. Man kann keine potent neutralisierenden Antikörper bilden, ohne parallel eine T-Zell-Antwort. Auch zytotoxische T-Zellen werden gebildet, deren Bedeutung für die Immunität noch nicht ganz klar ist. Und es gibt auch noch nicht ein wirklich ganz klar definiertes Korrelat für Protektion. Die Antikörper, insbesondere die neutralisierenden Antikörper, sind immer noch das beste Korrelat für Protektion. Aber die Immunantworten können auch bei jedem Impfstoff etwas anders sein. Also das ist nach wie vor ein sehr schwieriges Gebiet. Aber im Wesentlichen verlassen sich die meisten derzeit auf die Induktion solcher neutralisierender Antikörper, die an dieses Spike-Protein binden. Soweit also zu diesem Antigen, ein kurzer Überblick. Und nun zu den verschiedenen Technologien. Sie wissen, es gibt ganz neue Technologien, die RNA-Technologie und auch die Adenovektor-Technologie. Und parallel dazu werden aber auch konventionelle Impfstoffe entwickelt und sind auch schon in Verwendung. Und ich beginne ganz kurz nur zum Verständnis mit diesen konventionellen Vakzinen. Das sind einerseits inaktivierte Ganzvirusvakzinen. Hier wird das Virus in etablierten Zellkulturen, die für die Produktion von Impfstoffen geeignet sind, vermehrt. Verozellen sehr oft. Das sind große chinesische Firmen, die das herstellen, auch indische Firmen, Sinovac, Sinopharm. Und auch eine österreichische Firma, Valneva, arbeitet an so einem inaktivierten Ganzvirus-Impfstoff. Das ist also so wie inaktivierte Polio oder auch der FSME-Impfstoff. Man nimmt das ganze Virus, inaktiviert es chemisch, es wird gereinigt und das ist dann der Impfstoff versehen mit dem einen oder anderen Adjuvans. Die Wirksamkeitsdaten dieser inaktivierten Ganzvirus-Impfstoffe sind etwas durchwachsen, würde ich sagen. In Brasilien teilweise 50%, in Indonesien 65%, Türkei berichtet 91%. Also wie wirksam die tatsächlich sind, Sie sehen, das ist nicht sehr, sehr gut vergleichbar, wird man noch sehen. Aber sie sind teilweise in mehreren Ländern bereits im Einsatz. Also Türkei, Saudi-Arabien ist, glaube ich, ausschließlich mit diesem Impfstoff geimpft, Brasilien auch. Dann gibt es auch Subunit-Vakzinen, wo nur diese Proteine verwendet werden. Novavax ist zum Beispiel eine solche Firma, die ist auch in dem Paket enthalten, mit der die Europäische Union Verträge abgeschlossen hat. Die sind in Phase 3 klinischen Studien, die verwenden einen Komplex dieser Proteine in Kombination mit einem ganz bestimmten Adjuvans und die Antikörperdaten zumindest sind sehr gut. Nun, daneben gibt es aber die neuen Entwicklungen, die Sie natürlich besonders interessieren. Das sind einerseits die RNA-Impfstoffe und die Adenovektor-Impfstoffe. In beiden Fällen ist das Antigen, gegen das eine Immunantwort, eine protektive Immunantwort induziert werden soll, auch dieses Spike-Oberflächenprotein hier. Allerdings ist es nicht enthalten im Impfstoff, sondern der enthält nur ein Stück genetischer Information, nämlich die 13% des Virusgenoms, die für dieses Protein kodieren. Bei den RNA-Viren natürlich, wie der Name schon sagt, in Form von RNA. Bei den Adenovektor-Vakzinen in Form von DNA, da ist dieses Stück in die genomische DNA des DNA-Virus eingebaut. Das sind die Impfstoffe von Oxford AstraZeneca, Sputnik-Impfstoff, CanSino und auch Janssen, die in Phase 3 klinischen Versuchen sind und RNA natürlich BioNTech, Pfizer, Moderna und auch CureVac, das in Entwicklung ist. Gut, zu den Messenger-RNA-Vakzinen sage ich nur wenige Worte, weil Christoph Huber dann das sicher extensiv besprechen wird. Nur zum Vergleich, um einen Vergleich zu haben mit den anderen Prinzipien und Technologien. Hier ist die RNA in der Spritze enthalten. Sie dringt in die Zellen ein, das können Muskelzellen sein oder eingewanderte Immunzellen. Die Messenger-RNA wird translatiert im Zytosol dieser Zellen. Das Antigen, also dieses Spike-Protein, wird produziert und induziert dann sowohl hier als auch dann an der Zelloberfläche Immunantworten, T-Zellantworten und auch B-Zellantworten und die Induktion spezifischer Antikörper. Das war nicht ganz einfach. Es hat also dann im Endeffekt der Durchbruch ist gelungen durch die Verwendung von Liposomen, in die diese RNA eingebaut werden konnte, weil sie abgebaut wird, und dann in spezifischen Veränderungen dieser RNA, über die Sie wahrscheinlich auch noch mehr hören werden, damit die angeborene Immunität, die gegen diese RNA gerichtet ist, abgeschwächt wird und gleichzeitig die Immunantwort nicht zu stark gedämpft wird. Also hier die richtige Balance zu finden, war sicher eine jahrelange mühsame Entwicklungs- und Forschungsarbeit, weil die RNA, Messenger-RNA normalerweise ja aus dem Zellkern kommt und alles, was von außen hineinkommt, wird als Gefahr, möglicherweise als Virus betrachtet und wird daher normalerweise abgewehrt. Also soweit dazu. Jetzt werde ich mich aber nicht damit genau beschäftigen, sondern mit den Adenovektorvakzinen oder auch anderen Vakzinen. Wie schon gesagt, ist hier die genetische Information für dieses Spike-Protein in Form von DNA vorhanden, also ein Stück der DNA des Adenovirus wird herausgenommen, geschnitten und ersetzt durch diese genetische Information des Spike-Proteins in Form von DNA. Das ist Oxford, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Janssen. Und das Prinzip der Funktionsweise ist hier schematisch dargestellt. Adenoviren haben spezifische Rezeptoren an der Zelloberfläche. Die werden verwendet für die Aufnahme des Virus in die Zelle. Das Virus wird dann weiter transportiert intrazellulär bis zum Zellkern, wo die DNA aus diesen Viruspartikeln freigesetzt wird und in den Zellkern eindringt, aber nicht chromosomal integriert wird. Das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt. Sie wird extrachromosomal transkribiert in Messenger-RNA, die wird dann in das Zytosol freigesetzt und ab diesem Zeitpunkt funktioniert alles ganz ähnlich wie bei den RNA-Vakzinen. Und ich habe das hier noch einmal nebeneinander gestellt, also die Produktion der Antigene intrazellulär und an der Zelloberfläche ist bei beiden Technologien ähnlich, außer dass bei den Adenovakzinen der Umweg über den Zellkern genommen werden muss, weil erst hier die Messenger-RNA produziert wird, die bei den Messenger-RNA-Vakzinen ja schon in der Spritze sozusagen vorhanden ist. Damit das funktioniert, diese Adenovakzinen, müssen sehr, sehr große Mengen an Viren verabreicht werden. Das sind 50 bis 100 Milliarden Viruspartikel müssen verwendet werden, um eine vernünftige Immunantwort zu erzeugen. In Mikrogramm Antigen sind das 8 bis 16 Mikrogramm. Die Produktion ist allerdings offensichtlich relativ unkompliziert. Es können also große Mengen dieser Partikel produziert werden. Es sind nicht vermehrungsfähige Partikel, das ist wichtig zu sagen. Die können also nur in Zellen eindringen, das Antigen produzieren, aber sich selber nicht vermehren. Damit man sie produzieren kann, braucht man sogenannte Producer-Zellen, die den fehlenden Teil des Adenovirus-Genom zur Verfügung stellen, damit man das in vitro sozusagen an der Produktionsstätte produzieren kann. Aber dann im Geimpften findet keine Virusvermehrung mehr statt. Ganz ähnlich wie bei den RNA-Viren bedeutet aber natürlich das Eindringen von Viren, Viruspartikeln von außen Gefahr und die Gefahrensignale in der Zelle werden aktiviert. Und daher ist es auch hier wichtig, eine Balance zu finden zwischen der Menge an Adenoviruspartikeln, die verabreicht werden, und diesen Gefahrensignalen, also überschießenden Reaktionen, die natürlich zu viele Nebenreaktionen verursachen würden. Und diese Dosierung ist also ganz was Wichtiges hier auch. Und man hat das mit diesen Mengen 5 mal 10 hoch 10, also 50 Milliarden ungefähr, gefunden. Nicht zu viel Nebenreaktionen und trotzdem gute Produktion des Antigens. So. Ein Aspekt, der hier diskutiert werden muss, ist die Tatsache, dass es sehr viele verschiedene menschliche Serotypen gibt und wir alle mit vielen dieser Adenoviren schon infiziert wurden und daher eine Immunität haben. Insbesondere gegen den Adenovirus Typ 5, der in bestimmten Impfstoffen vorhanden ist, also zum Beispiel im Sputnik. Und in einem chinesischen Impfstoff, da haben in Europa 61% Antikörper dagegen, in Afrika sogar bis zu 100%. Und das Problem hier ist, dass wenn diese Antikörper, diese präexistierende Immunität vorhanden ist, dass dann der ganze Prozess verlangsamt gedämpft wird und dadurch auch die Immunantwort gedämpft wird. Die versuchten Lösungsansätze hier sind, dass man andere Serotypen verwendet, zum Beispiel Adenotyp 26, der wird im Sputnik in Kombination mit Adenovirus 5 verwendet und auch Janssen, Johnson & Johnson verwendet diesen Serotyp, gegen den die Seroprävalenz wesentlich niedriger ist, global 5,4 bis 17,8%. In Afrika ist sie etwas höher. Also bei denen ist dieses Problem etwas geringer, aber man kann auch Schimpansen-Adenoviren verwenden und das hat Oxford-AstraZeneca gemacht, gegen die es bei uns zumindest so gut wie überhaupt keine Immunität hat. Also dieses Problem der präexistierenden Immunität hat man hier nicht. Allerdings muss man auch bedenken, dass durch die Impfung selber, weil ja doch relativ viel Adeno-Antigen hier enthalten ist, auch eine Immunantwort gegen Adeno erzeugt wird und die dann bei weiteren Immunisierungen, Booster-Immunisierungen zum Beispiel, dann zu einer Verschlechterung der eigentlich gewünschten Immunantwort führen kann. Und hier werden dann also verschiedenste Systeme evaluiert, Prime-Boost-Impfungen, Impfstrategien, Sputnik zum Beispiel verwendet routinemäßig die erste mit Adeno 26, die andere mit Adeno 5, aber auch beim Schimpansen-Adenovirus könnte das dann ein Problem werden und da kann man dann auch mit verschiedenen Kombinationen eventuell dieses Problem lösen. Gut, soweit zu den Adenovirus-Vektoren. Das sind also nicht replizierende Vektoren, also es kommt zu keiner Virusvermehrung. Parallel dazu sind aber auch andere Vektorimpfstoffe entwickelt worden auf der Basis von replikationskompetenten Vektoren. Das sind also Viren, die sich vermehren können. Das beste Beispiel ist das Masernvirus. Hier sind also verschiedene experimentelle Vakzinen schon hergestellt worden. Man verwendet das Impfvirus, das normale Masernimpfvirus, als Vektor, kann in dieses Impfvirus das fremde Gen, in diesem Fall das Gen für das S-Protein, einbauen und die Virusvermehrung produziert dann auch dieses Gen und eine Immunantwort daraus. Und als weiteres ähnliches Prinzip sind auch rekombinante Chimäre Viren mit dem vesikulären Stomatitis-Virus entwickelt worden. Das ist das gleiche Prinzip, das auch bei der so erfolgreichen Ebola-Vakzine verwendet wird, aber dass beide diese Technologien sind von Merck verfolgt worden und sind aber jetzt beendet worden. Also diese ganzen Programme sind beendet worden, weil in den Phase 1 klinischen Versuchen die Immunantworten nicht gut genug waren und nicht die gewünschten Erfolge gebracht haben. Ja, jetzt noch ein paar Worte zu der Bedeutung der Mutationen in den jetzt auftretenden Varianten. Nun, die berühmteste, die vorläufig, ist diese englische Variante B117 und Sie sehen hier in diesem Spike-Protein eingezeichnet die Mutationen, die es hier gibt. Es sind einzelne Aminosäuren, beziehungsweise hier eine Deletion von zwei Aminosäuren. Das sieht also im Gesamtkontext dieses Proteins nicht sehr dramatisch aus. Vor allem deswegen, weil die Antikörper auch relativ große Moleküle sind und einzelne Aminosäureaustausche nicht unbedingt zum Verlust der Bindung dieser Antikörper und zum Verlust der Neutralisation führen müssen. Aber es gibt andere Varianten, zum Beispiel die südafrikanische Variante, die genau dort, wo die wichtigsten Antikörper binden, schon mehr Austausche haben und noch mehr dieser Austausche genau an dieser kritischen Stelle hat die brasilianische Variante hier dargestellt, an der japanischen sozusagen, die aus Brasilien nach Japan importiert worden ist. Also es ist das ein Problem, mit dem man sich unbedingt beschäftigen muss. Es werden jetzt auch die ersten Analysen von Impfsehern gegen das ursprüngliche Virus und gegen diese neuen Varianten getestet. Es sind Vorveröffentlichungen noch, aber was Sie hier sehen, ist eine Analyse von BioNTech-Postvakzinationssehern gegen das ursprüngliche Virus und gegen die englische Variante. Und hier werden keine signifikanten Unterschiede in der Neutralisation gesehen. Ähnliches wird auch in einer Moderna-Studie gezeigt, also auch gegen die englische Variante. Allerdings haben die auch gegen die südafrikanische Variante getestet. Und hier sehen Sie hier rechts einen signifikanten Unterschied. Und die neutralisierende Aktivität gegen diese südafrikanische Variante ist deutlich und signifikant niedriger als gegen das ursprüngliche Virus. Also wir haben es hier tatsächlich mit einem wirklichen Problem möglicherweise zu tun. Und man wird sehen, wie man damit umgeht. Die auf alle Fälle können die RNA-Vakzinen und die Adenovakzinen sehr, sehr schnell solche Mutationen in ihren Impfungen einführen und dadurch sozusagen aktuelle Impfstoffe ähnlich wie bei den Influenza-Impfstoffen entwickeln. Ja, das habe ich also hier aufgeschrieben. Dann nur ganz kurz, was kann es für zusätzliche Entwicklungen geben? Also am weitesten fortgeschritten sind Subunit-Vakzinen. Wie schon gesagt, dass die Novavax-Entwicklung, das ist eine ganz S-Spike-Protein-Multimere-Vakzine mit speziellen Adjuvantien. Aber es gibt auch Ansätze, jetzt nur diese rezeptorbindende Domäne in multimeren Vakzinen in Kombination auch mit T-Zell-Epitopen und verschiedensten Adjuvantien zu entwickeln. Also hier kommt sicher noch einiges nach. Auch wird überlegt und auch versucht, intranasale Impfstoffe zu entwickeln, um lokale, eine sekretorische Immunität, sekretorische IgA zu induzieren an der Eintrittspforte. Adenoviren, Virusvektoren könnten sich dafür besonders gut eignen, weil das ja die natürliche Eintrittspforte für Adenoviren sind. Aber es werden auch lebend Impfstoffansätze versucht. Das hier ist zum Beispiel von der Firma Codagenix. Das ist ein Vermehrungszyklus, den ich Ihnen jetzt nicht erkläre. Ich will nur sagen, das Prinzip, das diese Firma verwendet, ist, das Genom des Virus, also eine RNA, die ungefähr 30.000 Nukleotide lang ist, ein bisschen zu verändern, so dass sie nicht mehr so gut funktioniert. Also es wird sozusagen Sand ins Getriebe gestreut. Das Virus kann sich noch vermehren, aber nicht mehr so gut, wie sich das wirkliche Virus vermehren kann. Und das wird ebenfalls als intranasale Impfung versucht. Und bei den RNA-Vakzinen, ich weiß nicht, ob Christoph Huber auf diese Sache noch eingehen wird, auch hier gibt es mögliche Weiterentwicklungen, indem man sozusagen nicht nur die RNA wie bisher verwendet, wo es darauf ankommt, dass eine bestimmte Menge an RNA in die Zelle hineinkommt, sondern sogenannte selbstreplizierende RNA-Vakzinen zu entwickeln, die so einen kleinen Motor, einen molekularen Motor eingebaut haben, der bewirkt, dass diese RNA, wenn sie in die Zelle hineinkommt, dann vervielfältigt wird und dadurch natürlich wesentlich weniger RNA von Anfang an benötigt wird. Ja? Das Problem, ich glaube, das ist meine letzte Folie jetzt, in der Zukunft kann aber sein, dass die erforderlichen Phase 3 klinischen Studien wesentlich schwieriger werden, als das jetzt schon der Fall ist, weil die Frage auftauchen wird, ob es noch ethisch vertretbar ist, eine Placebo-Kontrolle mitzuführen, also Menschen in einem Hochrisikogebiet, also wo sollen ja Infektionen passieren, nicht zu impfen, wo es doch bereits etablierte und wirksame Impfstoffe gibt. Wenn man sogenannte Non-Inferiority-Studien durchführen würde, also mit bereits existierenden, zugelassenen Impfstoffen, würde es noch wesentlich mehr Probanden erfordern, um eine statistische Genauigkeit ausreichend zu erfordern. Also das kann noch wesentlich teurer sein, als es jetzt schon ist. Was natürlich überaus wertvoll wäre, ein tatsächliches Korrelat für Protektion, ein etabliertes zu haben. Ich habe schon erzählt, dass die Antikörper, die neutralisierenden Antikörper noch das beste Korrelat derzeit sind, aber das ist auch noch nicht so etabliert, dass es Zulassungsbehörden zum Beispiel akzeptieren würden, wenn eine Firma sagt, unser Impfstoff induziert so und so viele neutralisierende Antikörper. Das würde sicher derzeit nicht ausreichen. Und was auch diskutiert wird, sind humane Challenge-Studien, sozusagen junge, gesunde Menschen tatsächlich mit dem Virus zuerst zu impfen und dann mit dem Virus zu infizieren und zu schauen, was passiert. Das wird angedacht, aber das sind natürlich auch wichtige ethische Fragen hier zu diskutieren. Und damit möchte ich schließen und danke und, glaube ich, Diskussion ist dann am Ende der Vorträge.